Die USA und China sind abhängiger von uns Europäern, als sie es zugeben wollen. Ohne europäische Präzisionssysteme hebt in den USA keine Rakete mehr ab. Und China verliert den Zugriff auf lebenswichtige Medizintechnik. Hallo und herzlich willkommen beim Finanzverstehen Podcast. Heute wieder mit dabei der Matthias. Servus Matthias.
Grüß dich Philipp.
Und heute haben wir wieder einige spannende Themen. Es ist ja auch die erste Folge im neuen Jahr, also Prosit Neujahr an alle, die jetzt zuhören. Wir hören uns eben den Inflationsrückblick 2025 und zeitgleich dann den Ausblick ins Jahr 2026. Dann schauen wir uns an, wie schon am Anfang angeteasert, warum jetzt USA und China stärker von uns, also den Europäern, abhängig sind, als sie es glauben oder als wir es glauben. Dann schauen wir uns an die Tops und Flops im Jahr 2025, ein kleiner Recap sozusagen. Dann ein Ausblick 2026 für die Börse und unsere beiden Aktien-Predictions, wo es hingeht und warum. Und zum allerletzt gibt es noch eine Community-Frage. Macht es noch Sinn, 2026 mit dem Investieren zu starten? Und damit starten wir rein. Matthias, was hast du oder wo bist du jetzt? Es ist der erste. Wo bist du jetzt unterwegs?
Ich bin gerade, also zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, aber sobald das Mikrofon hier abgedreht ist, bin ich am Weg in die wunderschöne Steiermark zum guten Freund von mir. Und wir werden dort gemeinsam dann Silvester feiern. Und ja, das wird sicher ganz, ganz toll werden. Und selbst?
Herrlich, herrlich. Ja, ich bin dann zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, aber bald, in ein paar Stunden dann sogar schon, bin ich in Kärnten at home und zu Silvester auch. Das, wir werden schauen, was wir da machen. Ganz fix ist er nicht, aber möglicherweise am Berg oder irgendwo in einer Hütte. Ja, werden wir schauen. Auf jeden Fall bin ich in Kärnten und da ist immer schön kalt zu Silvester und hoffentlich vielleicht auch ein bisschen Schnee. Es liegt noch ein bisschen was ich so gesehen und gehört habe. Wir werden sehen, ob was kommt oder nicht. Matthias, was hast du uns noch mitgebracht im neuen Jahr? Oder ja, was hast du uns mitgebracht vom alten Jahr vielleicht noch ins neue Jahr? Fang du mal an mit deinem Thema.
Ja, ich habe jetzt ein paar Sachen, nachdem wir ja jetzt noch im alten Jahr sitzen, während alle anderen, die uns zuhören, schon den Vorteil haben, im neuen Jahr zu sitzen, habe ich mir gedacht, wir, hier Philipp, können es uns ja noch erlauben, noch einmal kurz in das Jahr 2025 zurückzublicken. Ich habe unter anderem so ein bisschen die Tops und Flops, wenn man so möchte, mitgenommen, also von Finanzen verstehen, die Highlights aus dem Jahr 2025. Ich habe ein paar skurrile News mitgenommen, wo ich dich einfach raten lassen würde, was davon ist echt, was ist fake, was habe ich mir ausgedacht. Und ich habe auch noch ein paar so Podcast-Empfehlungen mitgenommen vom Jahr 2025, die mir persönlich sehr gut gefallen haben. Und für das Jahr 2026 habe ich mir überlegt, dass wir die Predictions der Saxo Bank vielleicht kurz durchgehen werden im weiteren Verlauf des Podcasts. Und ich habe mir auch angeschaut, was andere Experten neben der Saxo Bank für 2026 so vorhersagen. Und ich sage dir nur eines, es wird spannend, denn JP Morgan sieht ein moderates Rezessionsrisiko von ca. 35%. Also die Community-Frage, die wird dann ganz spannend, was da unsere Meinung dazu ist. Was hast du uns mitgebracht, Philipp?
Ich habe gestern was gefunden und zwar habe ich herausgefunden, es gibt ab nächsten Jahr im April eine neue Mobilfunkmarke von der Post und die heißt, wie so, also hätte man fast raten können, Yellow mit 3L. Und die 3L, die sollen eigentlich so die Verbindungsstriche, was der, wenn man am Handy oben schaut, wie viel man Empfang hat, also die Empfangsstriche darstellen. Und die Post soll eben 2024 im April damit starten und im Netz von A1 sein. Und man soll das online abschließen können anscheinend, aber auch in den 1700 Postfilialen oder bei den Postpartnern. Das soll keine Vertragsbindung sein, persönliche Beratung soll es geben. Ich weiß zwar nicht, warum man beim Ding unbedingt eine persönliche Beratung braucht, aber es soll direkt am Schalter gehen in den jeweiligen Postfilialen und es soll natürlich unkompliziert, flexibel sein. Die Preise habe ich noch nicht gefunden, aber ich gehe mal davon aus, nachdem es im Netz von A1 ist und A1, glaube ich, XOXO hat und so weiter und 3 auch so günstige Tarife, dass das vielleicht auch in dieser Preiskategorie sein wird. Wahrscheinlich Punkt 5 bis 10 Euro vielleicht von den ohne Bindungs Anbietern oder Möglichkeiten. Also ich bin gespannt, vielleicht ein neuer Player am Markt. Spannend, wie ich persönlich finde, ich bin ja Bank99 Kunde nach wie vor. Und die haben jetzt eigentlich in den letzten Jahren, seitdem sie die Bank 99 haben, echt ein paar interessante Sachen gebracht. Eben erst nur Post oder nur das Logistikgeschäft in vielen Bereichen und heute eigentlich Bank und dann bald eine Mobilfunkmarke. Also ich finde, dass die Post sich ein bisschen verjüngt und ein bisschen interessanter wird. Vielleicht nicht unbedingt aus Investorensicht, für mich persönlich, aber so vom Auftreten finde ich es irgendwie jünger. Weiß nicht, wie du das siehst.
Beobachte ich nicht ganz so oft. Also da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Also ich merke immer nur, dass die Logistik grundsätzlich in den letzten Jahren, also generell die Kurier-Express-Paket-Logistik extrem stark geworden ist und sich da sehr viel Innovation zeigt. Nicht nur da, sondern auch beim Shoppen ist mir das letztens aufgefallen. Weihnachtsgeschenke shoppen. Ich war in dem großen Einkaufszentrum dieses Landes unterwegs und ich weiß nicht, ob es jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung ist. Kann ja jeder seine Wahrnehmung dazu in den Kommentaren schreiben oder auch du dann gleich teilen. Aber was mir so aufgefallen ist, dass es deutlich weniger los war als in den letzten Jahren. Ich habe dann auch mit einigen Einkäufern gesprochen, beim Mediamarkt zum Beispiel, und die haben mir auch berichtet, es ist enorm, wie stark jetzt nochmal online dazu pusht. Also dieses Click und Collect, online bestellen, im Markt abholen oder sich generell sofort das nach Hause liefern lassen, wird halt immer beliebter. Vor allem in der hektischen Weihnachtszeit. Wir sehen Wien jetzt komplett voll mit Touristen. Bis aufs letzte Hotelzimmer ist ja gefühlt alles ausgebucht. Und das merkt man halt in der Stadt. Und da verstehe ich schon die Leute, wenn sie nicht mehr in die Stadt auf die Marilferstraße oder so fahren möchten, einkaufen, sondern ganz bequem per Klick am Handy einfach sich das nach Hause bestellen lassen. Und ich habe auch selbst eingekauft jetzt beim Mediamarkt, habe das Click und Collect Angebot genutzt, habe mir da zum Beispiel beim Mediamarkt im Columbus Center was abgeholt, hat hervorragend funktioniert, das Ding war dann sogar in dem Schließfach drinnen, ich habe einfach einen Code angegeben, das Schließfach ist aufgepoppt, ich konnte es abholen, kein lästiges, langes Warten in der Schlange und ja, einfach mal so kurz Revue passieren lassen, wie viel Innovation eigentlich stattgefunden hat und was noch viel was man oft dann übersieht, heute nehmen wir das ja als gegeben, aber wann haben sich diese Leute denn da Gedanken darum gemacht, wie quasi das Shoppen der Zukunft ausschaut? Ja, das war jetzt nicht erst vor zwei Jahren, sondern das liegt schon ganz, ganz viele Jahre zurück. Und ja, das ist auch eine schöne Anekdote vielleicht in Richtung zum Thema Wirtschaftswachstum. Wie werden wir in Zukunft einkaufen? Welche Innovationen wird es noch geben? Dass quasi wir uns nie mit dem Status quo eigentlich zufriedenstellen, weil es könnte immer besser sein und ich bin mir sicher, auch heute arbeiten Leute daran, die Dinge bei uns in unserem Alltag irgendwie ein Stück besser zu machen.
Schöne Worte, weil wenn man es jetzt über Revue passieren lässt oder weiter denkt, das stimmt, ne? Die Leute haben immer danach gestrebt, oder die Menschheit, dass es irgendwas innovativer gemacht wird, verbessert wird, ja, dass es vereinfacht wird und schneller wird, ne? Ist jetzt vielleicht nicht immer überall das Beste, ne? Das sagt, es wird schneller, die Welt wird schneller oder was auch immer. Aber am Ende des Tages wohl, es wird besser, weil du kannst, so du sagst, Digitalisierung im Paketbereich. Ich habe immer das beste Beispiel im Kopf. Ich kann mich noch ganz stark erinnern, vor vielen, vielen Jahren mittlerweile, es klingt echt, als wäre ich schon ewig alt, aber vor wirklich einigen Jahren, das Thema McDonald's, ne? Da haben sie noch die Burger gebraten, du bist am Schalter gegangen, hast das bestellen müssen, weil es hat noch anders gegeben. Und jetzt gehst rein, klickst dir du durch auf diesen Dings oder machst du es sogar vorher mit der App, holst das dann ab. Also es hat auf dem Bereich schon so viel Innovation gegeben und bei der Zubereitung natürlich genauso. Also wenn man sich jetzt vorstellt, diese McDonald's-Stationen, die sind perfekt durchgetaktet, es geht alles zack, zack. Irre, also ich kann mich noch auf andere Zeiten erinnern, wo es wirklich gebraten haben und wo es nicht gewusst hast, wann du jetzt den Burger kriegst, da hat es keine Zeitvorgabe gegeben oder nicht so stark einhaltbar. Also spannend.
Und wenn du jetzt zurückdenkst, und da wirst du dich jetzt richtig alt fühlen, Philipp, und tut mir leid für diesen Vergleich, aber kannst du dich noch an den Overhead-Projektor erinnern aus deiner Schulzeit?
Gibt es den nicht immer noch in gewissen Schulen?
Ich hoffe nicht. Oder zum Beispiel auch, wir hatten so einen Fernsehkasten. Ein Kasten, kannst du das?
Ja, der so Kasten, wo der Fernseher drin gestanden ist.
Genau, der große Fernseher.
Genau, wo du dann entlang, also in die Klassenräume gefahren bist und dann hast du nur da angesteckt, damit du da dein DVD anschauen kannst. Oder ich glaube, es war noch gar kein Blu-ray, es war ein DVD oder vielleicht sogar noch Kassetten. Also das war ja irre. Also was sich da in den letzten 10, 15 Jahren getan hat, was wir da schon mitgekriegt haben, ne, das ist ja irre. Also und das ist das Orge, das ist 10, 20 Jahre, das ist jetzt keine lange Zeit, ne? Und jetzt kommt das Zeitalter der KI, was in den nächsten 10 Jahren weitergehen wird, in allen Bereichen, ne? das ist ja, also das können wir uns wahrscheinlich teilweise noch gar nicht vorstellen, das ist irre.
Und ein letzter Satz noch zum Thema Alter. Ich traue mich wetten, Philipp, und auch viele unserer Zuhörer sind älter als Google. Und spätestens jetzt fühlen wir uns, können wir uns richtig alt fühlen und mit gutem Gewissen ins neue Jahr starten, wenn wir mal die ein oder anderen Sachen ein bisschen langsamer angehen. Google ist nämlich 27 Jahre jung, am 4. September 1998 gegründet worden. Also Fun Fact für die nächste Weihnachts- oder Silvesterparty, wobei die ist jetzt schon vorbei. Wir sind älter als Google. Philipp, ich habe News mitgenommen aus 2025. Bleiben noch ein bisschen im alten Jahr. Lass mir das noch kurz Revue passieren, bevor wir da so schnell ins neue Jahr reingehen. Ich hätte jetzt ein paar News vorbereitet. Ich lese jetzt kurz die Headlines vor und du sagst mir, was wahr ist und was ich mir ausgedacht habe. Ich lese zuerst einmal alle Headlines vor und dann gehen wir es Schritt für Schritt durch. Dauert nicht so lang, ist ganz kurz. Nummer 1. Für die Weltklimakonferenz in Brasilien wird Regenwald gefällt, um eine Autobahn zu bauen, damit man anreisen kann. Ein Fisch löst einen Brand aus. Eine Nacktschnecke klingelt Bewohner eines Hauses aus dem Schlaf. Der Regio-Express in Deutschland verliert eine Tür während der Fahrt. Und künstliche Intelligenz hält eine Chipspackung für eine Waffe und löst in Amerika einen Polizeieinsatz aus. Also, jetzt frage ich dich, Philipp, welche dieser News sind echt, welche dieser News sind falsch?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt alles absurd, aber alles irgendwie echt, ne? Also das mit der Nacktschnecke, das glaube ich schon, weil wenn die da aufkriegt und dann drauf sitzen bleibt, auf der Klingel, glaube ich, das könnte schon echt sein. Genauso das mit dem Regenwald in Brasilien, weil da ist ja die mitunter auch die WM. Also das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Das mit der KI und mit der Chipspackung kann ich mir leider auch ganz gut vorstellen. Und was war das andere noch?
Das war, dass ein Zug in Deutschland während der Fahrt eine Tür verliert.
Also das glaube ich und hoffe ich nicht. Aber du wirst mir jetzt gleich aufklären. Aber war ich richtig mit den ein oder anderen?
Du warst absolut richtig mit sehr vielen. Bei einem hast du dich geirrt. Nämlich du hast unseren deutschen Kollegen, was die Bahnfahrt angeht, viel zu viel zugetraut. Nämlich, es waren im Prinzip alles News, die im Jahr 2025 tatsächlich so passiert sind. In diversen Medien wurde darüber berichtet. Und ja, ein Regionalexpress hat in Mannheim während der Fahrt eine Tür verloren. Nicht ganz so schön, aber ich meine, es ist die Deutsche Bahn, wir alle kennen die Gerüchte und ja, einmal mehr, sie bewahrheiten sich immer wieder. Was ich skurril fand, ist der Fisch, der einen Brand ausgelöst haben soll. Und zwar, der Fisch, der einen Brand ausgelöst hat. Die örtliche Feuerwehr meint nämlich, dass ein Fischadler seinen Fang hat fallen lassen und dieser ist dann auf eine Stromleitung gefallen, wodurch dann ein Funke zustande gekommen ist und der Fisch quasi auf die trockenen Gräser gefallen ist mit dem Funken und bumm, war plötzlich ein Brand entstanden. So hat es die örtliche Feuerwehr auf Facebook geteilt. Also das ist ziemlich skurril.
Interessant, das war jetzt eigentlich wie X-Factor mit dem Jonathan Franks, weil das war ja auch so zu unserer Zeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich denke mal schon. Ja, interessant.
Wer älter als Google und wer älter als Google ist, der kennt es.
Fast recht.
Hast du
noch was?
Ja, ich hätte die Top 3 Podcasts, die ich mir
aufgeschrieben habe. Absolut, ja.
Hau raus. Hast du einen Podcast, der dir so im Kopf geblieben ist vom letzten
Jahr? Ja, ich habe ein paar, ja, eigentlich.
Ja, welche denn?
Den BTM-Podcast finde ich ganz cool von Florian Gschwandner und Martin Kasswurm, die finde ich ganz cool. Aber auch politische Podcasts, die höre ich mir sehr oft an. Ronsheimer ist ein ganz großer Part, den wir eigentlich täglich anhören. OMR, auch ganz ein wichtiger Podcast. Und auch Inside Austria finde ich auch ganz interessant. Das ist da eher mehr politisch, aber auch sehr interessant und ja, echt spannende und orge Themen. Das sind so meine. Und ein paar so Wirtschafts-Krimi-Podcasts, die sind auch ganz cool. Macht und Millionen zum Beispiel.
Absolut. Ich habe jetzt 3 konkrete Folgen rausgesucht, die mir besonders gut gefallen haben im letzten Jahr. Und alle diese Folgen sind um Oktober, November rausgekommen. Also das dürfte ein sehr guter Zeitraum gewesen sein für Podcasts. Und zwar Top 1, würde ich jetzt mal sagen, der Podcast Asset Class mit der Folge MSCI packt aus. Da geht es darum, dass eben jemand von MSCI erklärt, wie wird eigentlich so ein Index gebaut? Also wie entsteht der MSCI World? Kann den jeder nachbauen? Was sind so die Kriterien? Den fand ich richtig spannend. Also jeder, der das nachhören möchte, sehr gerne einfach suchen nach Asset Class und MSCI. Dann mein zweiter Favorite-Podcast aus dem letzten Jahr war ist der Beyond Business Cast mit dem Thema Bitcoin ist das neue Geld. Nicht wegen dem Thema Krypto oder Bitcoin im Allgemeinen, sondern weil in dieser Folge des Podcasts das Thema Geld sehr breit behandelt wird. Es geht um verschiedene Assetklassen. Es geht um Assetklassen, die gut sind für Privatanleger. Es wird aber genauso thematisiert, von welchen Assetklassen Privatanleger sich fernhalten sollten. Das wird sehr, sehr direkt rausgesagt. Also es wird kein Blatt vor den Mund genommen, wie eigentlich nie in diesem Podcast. Und deswegen höre ich den sehr, sehr gerne. Also große Empfehlung auf jeden Fall für diese Folge des Beyond Business Casts. Und Top 3, wie soll es anders sein, der Finanzen verstehen Podcast mit der Folge Die Wahrheit der Finanzbranche. Ich glaube, das war die Folge 140, wenn es mich nicht täuscht. Also ist ein bisschen schon her. Ich glaube, es ist auch so im Oktober rausgekommen, wo Thomas Nies seinen Vortrag von unserem Community-Event nochmal in Form eines Podcasts vertont hat. Das waren so meine Top 3 Podcasts des Jahres 2025.
Spannend, ja. Also natürlich unser Podcast würde ich auch noch dazu sagen, aber die Folge von Thomas ist zwar schon etwas her, aber die ist aktueller denn je und die wird auch, glaube ich, relativ aktuell bleiben. Ist ganz, ganz cool und ganz spannend und ja, jetzt habe ich noch was mitgebracht vom letzten Jahr, weil wir sind jetzt doch schon 2026, wenn die Leute das hören, und zwar das Thema Inflation, weil es ist ja schon einige Jahre eine hohe Inflation und 2025 hat das IHS oder auch das Wirtschaftsforschungsinstitut, das WIFO, herausgefunden es gibt ja jedes Monat eine Schätzung oder eine Inflationszahl, wie hoch die ist in dem jeweiligen Monat. Und 2025 war es bei 3,5% im Durchschnitt. Das ist schon hoch, weil eigentlich das Ziel ja 2% sind oder um die 2%. Und der Haupttreiber 2025 war einmal Dienstleistung und Energie. Das ist das, was wir sehr stark spüren, auch als Personen, wenn wir irgendwo essen gehen, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir die Energieabrechnungen kriegen, da spüren wir es sehr stark. Wobei, ganz ehrlich sagen muss, vom letzten Jahr habe ich sogar Rückzahlung bekommen von der Energie, von Strom, von Wasser nicht, aber von Strom, weil der doch wieder sehr stark gefallen ist im Vergleich zum Vorjahr oder den zwei Vorjahren. Trotzdem ist grundsätzlich die Inflation, also die Preissteigerung gestiegen. Und es gibt jetzt schon Prognosen, also mit 1.1. gibt es schon die ersten Prognosen, eigentlich sogar schon ein bisschen vorher, auch wieder von den gleichen zwei Instituten. Und die durchschnittliche Inflation im Jahr 2026 soll laut den Schätzungen bei 2,4% liegen. Also weit unter dem von heuer, sehr nahe an dem, was eigentlich das Ziel ist. Ich persönlich glaube es nicht zu 100%. Die Kerninflation vielleicht schon, aber das, was uns persönlich dann trifft, insbesondere in Wien, würde ich jetzt vielleicht dazu sagen, wäre glaube ich mehr, weil wir wissen ja alle, oder das haben wir schon mehrmals gehört, dass die Öffi-Tickets jetzt dann die Preise steigen, dann das Parken wird teurer, die Parkstrafen, okay, das ist jeder selber irgendwie schuld, aber das steigt alles, somit wird die eigentliche Inflation, die persönliche, wahrscheinlich höher ausfallen oder auch höher gefühlt werden, sagen wir mal. Und es werden auch die Behördengänge teurer und so weiter und so fort. Ja, die Kerninflation wird schon so in die Richtung gehen, hoffe ich einmal. Es sei denn, es passiert wieder irgendwas Unvorhergesehenes, was wir heute noch nicht wissen, was ja leider immer mal wieder passiert. Trotzdem waren wir 2025 mit den 3,5% Platz 4, aber von hinten. Also schlecht. Nur hinter uns waren nur noch Rumänien, Kroatien und Estland und Zypern war bei 0,4%. Die Schweiz, die ist zwar nicht in der EU, aber die war bei 0% oder 0,2 im Durchschnitt. Krass, absolut krass. Aber ja, die Inflation betrifft uns alle, die wird uns ja immer betreffen. Das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, eine gewisse moderate Inflation. Aber die Werte, was wir die letzten Jahre gehabt haben, waren schon massiv, insbesondere 2022, 2023 über 10% phasenweise. Das war schon heftig. Und da bringt uns halt die 2% oder die 2,4% nächstes Jahr auch nicht so viel, weil die Kosten ja doch sehr stark schon gestiegen sind. Und es geht ja nicht runter. Die Kosten werden ja nicht günstiger oder die Preise werden nicht günstiger, sie werden einfach nur längst immer teurer. Und das ist halt das Problem. Also es wird nicht mehr billiger in den oder nirgendwo in, oder fast nirgends. Ja, Matthias, Inflation trifft uns alle. Ja, glaubst du daran, dass wir wieder so auf diese 2,4% in die Richtung kommen können?
Auch da enthalte ich mich einer Aussage. Ich merke auf jeden Fall nicht, dass Strom und Gas oder Strom grundsätzlich günstiger geworden ist. Ich persönlich habe eine Nachzahlung bekommen. Also ich denke auch, dass das immer noch einfach ein Problem der Leute ist. Auch uns natürlich, dass wir mit den steigenden Kosten, vor allem im Dienstleistungssektor, zu tun haben. Und ja, Strom und Gas sowieso einer der Treiber des letzten Jahres bei der Inflation. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Aktuell schaut ja wirklich alles, es schaut nicht wirklich so aus, als würden wir das Thema in der nahen Zukunft in den Griff bekommen.
Glaube ich auch nicht unbedingt. Was ich auf jeden Fall interessant ist, noch gefunden haben, das finde ich wieder cool, dass die USA und China eigentlich stärker abhängig sind von uns, von der EU, als gedacht. Ich habe nämlich so eine Studie, stimmt nicht ganz, weil die EU-Kommission hat einen internen Bericht herausgebracht, sozusagen, den anscheinend das Handelsblatt in Deutschland aufgefasst hat, beziehungsweise die Informationen bekommen hat darüber. Und da steht eben drin, dass die USA und China stärker von der EU abhängig sind, weil die Chinesen sind ja Meister im Kopieren. Aber gewisse Sachen kann man nicht kopieren und nicht so leicht kopieren. Und da ist der Bereich Luft- und Raumfahrt und Präzisionssysteme, Präzisionstechnik, genauso wie Medizin und Strahlentherapie. Da sind wir ganz stark in Europa. Und da ist in diesem internen Bericht, also wenn man die Zahlen so anschaut, 90 oder fast 100% der Exporte von EU gehen nach China oder USA, weil sie es dort so nicht produzieren können, in dieser Präzision. Und bei Luft- und Raumfahrt, da brauchst du jetzt schon eine gewisse Präzision. Genauso bei Maschinen für Chemieproduktion etc. Die Maschinen müssen gut sein. Und was auch ganz ein wichtiges Thema ist, und das sind wir in Europa anscheinend führend, bei Medizin für Strahlentherapie, das können die Chinesen genauso nicht und die Amerikaner auch nicht. Das heißt, wir sind ein gutes Land, die EU ist ein guter Zusammenschluss von vielen Ländern, die sehr viel Know-how in den solchen Märkten hat. Und das ist ganz spannend. Mitunter werden tausende Waren von der EU exportiert und von USA und China importiert. Und mehrere sogar über 50%, was sie selbst nicht herstellen können. Also es ist ganz spannend, dass wir sehr stark exportieren. Und ein paar Bereiche, eben die vier, fünf Bereiche, was ich angesprochen habe, die mit über 90% eigentlich, das können die dort kaum selbst herstellen. Das ist eigentlich ein guter Standpunkt für uns, wenn wir es halt nutzen würden. Und das ist halt das Problem oft, weil aus China kommt gefühlt nur Billigware zu uns oder in Aramsch und wir liefern aber Qualität. Und das ist aber trotzdem das Problem, wir sehen das selber vielleicht gar nicht so, warum diese EU-Kommissionsstudie oder der Bericht so intern läuft und nicht wirklich man dazu steht und sagt, erst wir sind Europa, wir bringen das auf die Reihe, wir sind gut und haben dadurch vielleicht eine neue Verhandlungsbasis oder ein besseres Standing wieder, auf der Basis zumindest. Ich weiß nicht, warum das nicht passiert, weil eigentlich hätten wir das Know-how, wie man sieht, aber wir nutzen es irgendwie nicht und das ist irgendwie schade. Obwohl es eine gute News ist, dass wir als Europa doch relevant sind in gewissen Bereichen, in vielen anderen sind wir halt nicht so relevant, sind wir halt ein bisschen schwächer, aber das wäre halt jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um da vielleicht einmal die Kehrtwende zu schaffen, aber wir können es leider nicht beeinflussen, nicht wirklich, und wenn es ein interner Bericht von der EU-Kommission ist, dann gehe ich mal davon aus, dass die dort sitzen und entscheiden, den kennen oder hoffentlich durchlesen und dann daraus vielleicht was machen, weil ich glaube, so schwer verständlich ist das nicht. Wenn ich das sehe und verstehe, es wird eine gute Basis haben, dann sollen die das daraus hoffentlich auch verstehen. Aber ja, das ist jetzt wahrscheinlich wieder eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, coole Sache, dass wir da doch relevant sind für China und USA und nicht komplett irrelevant sind. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja gut, dann gehen wir weiter in den Österreich-Blog und zwar diesmal die RBI, also die Raiffeisenbank International, weil da hat es nämlich eine News gegeben, dass sie anscheinend eine Strafzahlung an Russland in Höhe von 339 Millionen Euro bezahlen müssen. Also sie sind verurteilt worden. Es ist noch nicht alles rechtskräftig. Trotzdem habe ich gelesen, dass die RBI bereits Rückstellungen bildet, um das dann irgendwie zu zahlen, wenn es wirklich soweit sein sollte. Im Kern geht es ja darum, um die Sanktionen, dass die Russen ja natürlich nicht sehr fein damit sind. Und der Rechtsstreit zwischen der Strabag und der Rasperia, das ist ja ein riesiger Investor gewesen aus Russland, das geht jetzt ja schon einige Jahre. Trotzdem ist die RBI die größte Bankengruppe Österreichs und der Fokus ist ganz stark auf den Osten gelegt. Am stärksten habe ich rausgesucht aus dem Investor Relations Bericht, dass Tschechien, Rumänien und natürlich Österreich, aber Tschechien und Rumänien sind die zwei größten nach Russland. Also Russland ist jetzt eh schon ausgegliedert, aber war es halt früher. Aber Tschechien und Rumänien sind zwei, die über 800 Millionen Umsatz machen pro Jahr. Das ist schon eine Hausnummer. Und aktuell ist die RBI 12,5 Milliarden groß, zum Zeitpunkt der Aufnahme, so um den Dreh. Und wenn man sich jetzt den Kurs anschaut, der liegt bei 38 Euro. Und im Jahr 2025, weil es ist ja eigentlich das Jahr 26 schon, hat der Kurs fast 100% Gewinn, also 90% Gewinn im Jahr 2025. Das heißt, jeder, der da glücklicherweise am 01.01.25 eingestiegen ist, hat 100% Gewinn machen können, wenn er natürlich durchgehalten hat. Interessanter ist trotzdem der Total Return über 5 Jahre, also was man wirklich verdient hat mit dem Unternehmen inklusive Dividenden, das waren 158%. So, und jetzt fragt man sich, warum ist letztes Jahr 100% und über 5 Jahre nur unter Anführungszeichen 158? Naja, 2022 beim Kriegsstart hat es einmal den Absacker gegeben von fast 50%. Da war es ja so, dass die RBI ja sehr stark in Russland ansässig war und das natürlich einen extremen Dämpfer gegeben hat. Da hat sogar Spekulationen gegeben, dass die RBI also wirklich Probleme haben wird, finanzielle. Sie haben sie wieder aufgerappelt. Was würde ich damit sagen? Kapitalmarkt ist super und ist wichtig, aber investieren in einen Einzeltitel, in Einzelaktie, kann ein extremes Risiko sein und kann einen richtigen Absacker in dem Fall von über 50% fast auf einem Tag dir bieten. Wenn man jetzt da nicht drin bleibt und nicht durchsteht, diesen Crash oder diesen Absacker, dann verliert man die Kohle. In dem Fall haben die drin geblieben sind, die daran geglaubt haben, haben gut verdient. Die ausgeschieden sind, haben wahrscheinlich einen Haufen Geld verloren und werden sich jetzt in den Arsch beißen. Und deswegen möchte ich einfach nur sagen, das Thema ist halt einfach, wenn man investiert, dann muss man immer davon ausgehen, dass man auch Verluste machen kann. Und deswegen, Matthias hat schon den Finger gehoben, der will was dazu sagen. Und deswegen ist es wichtig, dass man einfach breit streut und breit investiert und sich dann einfach diese Absacker nicht so stark auswirken. Und ja, Matthias, du hast den Finger gehoben. Du willst mich rügen oder irgendwas?
Nein, gar nicht. Mir ist gerade jetzt, wo du das erzählt hast, mit dem Thema 100% ist das XY gestiegen, ist mir die Idee gekommen, nachdem ja jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute gerade auf Urlaub sind, Skiurlaub, was auch immer, und gedanklich ganz woanders sind als bei der Börse. Und ganz ehrlich, wir sind auch gedanklich in den Ferien einmal einen Schritt weiter unten, mal relaxter. Aber es gibt ja
Werbung.
Wer unseren Podcast verfolgt, weiß, wir nutzen Sunrise Capital zum Investieren. Beim letzten Community-Event kam oft die Frage, was ist Sunrise eigentlich? Und wer könnte das besser erklären als Gründer und Fondsmanager Thomas Niss?
Bei Sunrise dreht sich alles ums Mitverdienen. Es geht darum, den Vorhang aufzumachen und nicht einfach nur investieren in Produkte, die man nicht versteht, sondern in Unternehmen, die man kennt. Wir halten die Dinge ganz einfach. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast. Was hältst du von der Idee, Philipp, und was hält auch vor allem die Community von der Idee? Wir könnten ja beim Podcast in der nächsten Woche, verschieben wir diese FV-Highlights in die nächste Woche und nehmen auch mit ein weiteres Thema, das ist mir jetzt gerade eingefallen, Tops und Flops-Aktien des Jahres 2025, weil, so wie du gesagt hast, welche Firma ist jetzt um 100% gestiegen? Von welcher hast du gesprochen?
Die RBI, Raiffeisen International.
Genau, weil ich habe jetzt auch parallel ein, zwei andere Aktien angeschaut von österreichischen Unternehmen und die Performance der Aktien der österreichischen Unternehmen, die war ja großteils sensationell und es gibt aber auch hier und da Unternehmen, die sind 2025 gar nicht gut gelaufen und es gibt auch Unternehmen, von denen man annehmen würde, die haben eine richtig gute Performance, aber die dann teilweise schon Rückgänge von 20%, 30%, 40% hatten im letzten Jahr von ihrem All-Time-High. Und ich denke, dass wenn wir das nächste Woche nämlich erst veröffentlichen, diese Themen, dass wir dann auch vor allem von den Aufrufzahlen her wieder ein bisschen mehr Aufrufe bekommen, weil natürlich auch viele vom Urlaub wieder da sind, der Alltag beginnt wieder. Und ja, wie gesagt, ich würde einfach sehr gerne dieses Thema Tops und Flops Aktien dann reinnehmen. Und nachdem wir das jetzt nicht auf der Liste vorbereitet haben, müssen wir also irgendwie noch einmal das Thema 2025 dann zwangsweise beleuchten. Was hältst du von der Idee?
Finde ich gut, dann können wir beim nächsten Mal noch ein paar Tops, Flops der Aktien in Österreich, vielleicht international das eine oder andere mitnehmen. Ist, glaube ich, ganz cool. Und dann können wir gleich eine Prediction abgeben, wo wir glauben, wo sie nächstes Jahr stehen. Einfach zum Schauen, ob wir irgendwie recht haben. Es ist ein reines Glücksspiel dann, wenn wir irgendeine Prediction abgeben. Und damit man einfach zeigen kann, okay, hat man recht gehabt und man nicht recht gehabt, was komplett irrelevant ist eigentlich. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz interessant.
Voll, weil ich sehe nämlich auch gerade eine Aktie, habe ich gerade offen. Oracle kennt sicher der ein oder andere. Seit dem All-Time-High am 10. September hat die Aktie 41% verloren. Also, nicht fantastisch. Auf ein Jahressicht sind quasi nur noch 3,35% im Plus. Aber es zeigt halt wirklich schön, dass egal wie hoch eine Aktie zwischenzeitlich irgendwann mal steigt, weil die war ja kurzzeitig über 100-140% im Plus. Es kann sich schnell wieder drehen und dann ist der ganze Buchgewinn sozusagen puff, einfach weg. Also wäre nie da gewesen. Und ja, da können wir vielleicht drauf eingehen nächste Woche. Suchen wir ein paar coole Aktien.
Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Wäre cool, ja. Ja, trotzdem werden wir noch einen Ausblick für 2026 machen, weil ich dir vorab habe ich dir gesagt, Matthias, ich würde gern meine Gewinneraktien für 2026 aufzeigen und erklären, warum ich das glaube. Natürlich, um das gleich mal vorab zu sagen, es ist keine Anlageberatung oder Steuerberatung oder sonstiges, es ist unsere Meinung. Und ich habe auch beide, die ich erzähle, also habe ich beide im Depot, deswegen also nur aus Transparenzgründen. Und ich möchte aber trotzdem die zwei anführen, weil ich es interessant finde, es sind zwei komplett konträre Unternehmen in zwei komplett verschiedenen Branchen und natürlich auch Ländern. Und ich möchte die einfach zeigen, weil ich glaube, dass das interessante Unternehmen für die Zukunft sein können aus dem jeweiligen Blickwinkel. Matthias hat auch eins vorbereitet oder zwei, ich weiß nicht genau, und bin ja auch schon sehr gespannt, weil ich weiß nicht, was er hat. Er weiß grundsätzlich auch nicht, was ich unbedingt habe. Willst du anfangen? Soll ich anfangen mit dem ersten? Fange ich an. Und zwar schon mehrmals angesprochen in dem Podcast, aber ich habe mich jetzt in den letzten Wochen und Monaten echt mehr damit befasst und habe das sehr spannend empfunden. Es geht halt nochmal um Alphabet, also Google, weil das Thema KI einfach so spannend ist. Aber, und das ist das Coole dran, Alphabet ist ja nicht nur KI, sondern ganz viele andere Sachen. Viele von uns kennen Google, du hast ja heute schon angesprochen, 27 Jahre alt, Happy Birthday Google, kennen es als Suchmaschine. Und von mir ist als E-Mail-Provider und dann ist schon und Kalender und dann ist schon wieder aus. Aber das ist es nicht. Die sind extrem vielseitig. Und das ist das, was ich so spannend finde. Wenn man jetzt die Prognose anschaut, aktuell liegt der Kurs bei 264 Euro ungefähr, also zum Zeitpunkt der Aufnahme halt. Und der aktuelle Marktwert ist bei 3,8 Billionen US-Dollar. Ist eine Zahl, was man sowieso nicht greifen kann, aber 3,8 Billionen US-Dollar. Warum glaube ich jetzt, dass Google Alphabet am 2026 gut laufen wird, beziehungsweise die nächsten Jahre? Es gibt 4 Kernfaktoren, die ich mir da rausgesucht habe. Als erst einmal geht es ums Thema KI. Aber nicht die KI suchen oder sonstiges, sondern die eigene Power im Hintergrund. Weil aktuell ist es so, OpenAI und sonstige Anbieter, die KI-Tools bauen, die nutzen hauptsächlich NVIDIA-Komponenten. Also das ist der Chip-Hersteller, der letztes Jahr extrem Gas geben hat, jetzt kurstechnisch, weil halt alles auf dem aufgebaut hat. Google hingegen hat eigene Chips. Die haben eigene Chips gebaut, sind also nicht von NVIDIA abhängig. Und das senkt die KI-Kosten massiv. Und was dazu kommt, die TPUs von Google, von Alphabet, die Version 6 oder beziehungsweise jetzt schon Version 7, die ist explizit darauf ausgerichtet, um eben KI-Anwendungen damit zu berechnen, zum Laufen zu bringen und das am besten optimiert. Und ein KI-Gegner von Google, Anthropic, sagt, nutzt auch die TPUs von Google und sagt nämlich, dass KI-Anfragen bis zu 65% billiger möglich sind als mit NVIDIA-Komponenten. Und das Positive daran, die Margen bleiben voll bei Google, weil das ist deren Produkt, das ist deren Infrastruktur. Und das ist das Interessante, weil Google ist dann dadurch Hardware-Lieferant für möglicherweise bald Meta, da werden gerade Gespräche geführt und Meta will sich dadurch unabhängig machen von NVIDIA. Dann Apple ist schon Kunde von Google, das ist ja auch schon mal ein Wahnsinn. Anthropic und noch andere, weil sie die Hardware liefern, beziehungsweise nicht unbedingt die Hardware, aber halt die Rechenleistung. Was für Google wieder bedeutet, sie bieten jetzt nicht nur die Chips an, sondern die ganze Infrastruktur. So wie wir es ja auch kennen in der privaten, im privaten Umfeld, wir nutzen E-Mail, wir nutzen Cloud, wir nutzen Kalender etc. Und genau das wird halt jetzt dann, oder ist der Plan von Google, auch das für KI-Dienstleistungen sozusagen anzubieten. Und das Werbegeschäft ist zwar nach wie vor die Haupteinnahmequelle, aber die wird auch neu gedacht und man hat eigentlich geglaubt, mit dieser Werbe-KI-Snippets, die neu kommen sind, wo man eben bei Google eingibt, irgendein Wort oder eine Phrase oder eine Frage und dann kriegt man hier oben gleich die Antwort. Da hat man eigentlich kurzzeitig gedacht, alles wird das gesamte Google-Business zerstören. Mittlerweile weiß man aber, dass das Google-Geschäft gewachsen ist, das Werbegeschäft, dass sie mehr verdient haben und dass in Zukunft viel angepasstere KI-Werbung kommen soll. Also sie haben auf jeden Fall sind am besten Weg, den Schwenk zu machen von klassischer Suchmaschine mit Werbeeinschaltungen und dadurch gute Verdienste hin zu neuer Werbung, KI-gesteuerte Werbung, die wirklich passend ist. Das ist der erste Part und das finde ich schon mal ganz interessant, weil es ein großer Part ist. Dann habe ich in der vorigen Folge schon mal das Thema Waymo angesprochen. Das ist Robotaxis. Und das habe ich mir genauer angeschaut und habe nebenbei die Seite aufgemacht. Wenn man auf waymo.com geht, dann sieht man ganz oben, wie schaut das aus. Also das schaut ja richtig futuristisch aus. Eine richtig, richtig coole Geschichte. Ich habe so nicht gewusst, dass vor einer Kamera ist, links, rechts, hinten, überall, oben. Das schaut wirklich aus, als wäre das ein Raumschiff. Ich meine, natürlich haben sie in dem Fall diesen Jago, der da fährt, haben sie richtig, richtig rausgeputzt, ist eh klar. Aber es schaut echt cool aus. Und da sieht man die Leute einsteigen in diesem Video und die fahren einfach. Und dann habe ich mir rausgesucht, okay, wie viele Fahrten hat es da jetzt schon gegeben? Die haben jetzt mittlerweile über 10 Millionen Fahrten, vollautonomische Fahrten in Amerika gemacht. Das heißt, Leute, 10 Millionen Fahrten. Also es haben schon viele Menschen darauf vertraut, dass sie jetzt einfach damit fahren, vollautomatisch. Das heißt, du holst dir der Uber, du holst dir der Taxi und du fährst da vollautomatisch damit.
Würdest du einsteigen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwie reizt es mich, aber ich traue es mir nicht ganz sagen, wenn es noch nicht gibt, weil das Orge ist ja, es gibt statistisch gesehen, es gibt natürlich ganz viele Untersuchungen von Google und so weiter oder von Waymo und da hat sich bis dato herausgestellt, dass 10-mal weniger schwere Unfälle passieren mit dieser Robotaxi als durch Menschen. Und wenn das wirklich so ist, wenn man das wirklich so argumentieren kann und das so stimmt, dann wäre das ja ein absoluter Gamechanger und eine Innovation für unsere Straßen, weil wenn da 10-mal weniger Leute dann vielleicht schwer verletzt werden oder sterben, ist das schon ein Wahnsinn. Ne? Das wäre schon echt arg.
Also ich würde mich sofort reinsetzen, glaube ich. Also ich habe das in Dubai, also ich kann das bestätigen, diese Autos schauen wirklich krass aus, wie solche Raumschiffe mit dem Drum, was sie dann oben drauf haben. Und ich habe jetzt leider, es waren wahrscheinlich nur solche Testautos, die unterwegs waren, weil es gibt offiziell in Dubai noch keine selbstfahrenden Taxis. Oder wahrscheinlich sitzt eben noch vorne der Fahrer drinnen, so Tests, um die ganzen Tests eben abzuwickeln. Aber ich denke schon, dass ich es probieren würde, sobald es mal verfügbar ist, auf jeden Fall. Ich habe es auch schon auf Twitter gelesen, dass in San Francisco du natürlich die Möglichkeit hast, bei Uber auszuwählen, möchtest du das selbstfahrende Taxi haben oder das selbstfahrende oder wirklich noch mit einem Fahrer. Und du hattest halt zwei verschiedene Preise und das selbstfahrende war deutlich günstiger und da war schon von Haus aus eine andere Route drinnen, wo er sogar noch schneller war. Also warum? Also das war wahrscheinlich auch nur so ein Beispiel, wo einer sich irgendwie aufgeregt hat, warum quasi sind jetzt zwei Routen vorgeschlagen, warum bin ich mit dem einen, wo quasi noch ein Fahrer ist, eine halbe Stunde länger unterwegs. Aber auf jeden Fall, ich möchte einfach nur sagen, wenn am Ende des Tages der Preispunkt passt und der Konsument den Service annimmt, bin ich gespannt auf eine Zukunft, wo dann wirklich ein Haufen selbstfahrende Autos durch unsere Städte fahren. Ich kann es mir für Österreich bzw. für die EU jetzt noch nicht so vorstellen, weil wir bekanntlich jetzt nicht so auf neue Innovationen aufspringen oder nicht so mutig sind, vor allem aufgrund dieses Komplotts aus mehreren Ländern mit allen möglichen Vor- und Nachteilen, die halt so eine föderalistische Gestaltung mit sich bringt. Aber diese Technik, dieser Fortschritt, einmal mehr das live zu sehen, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Zurück zur Alphabet-Aktie.
Na voll, und so wie du sagst, ich kann es mir in Europa auch nicht so gut noch vorstellen, aber es funktioniert anscheinend, weil aktuell, und das ist jetzt Stand, also das ist so, das ist Fakt, aktuell fahren 650.000 Fahrten pro Woche mit Google Waymo. 650.000 pro Woche, überlegt euch das einmal, das ist ja irre. Und bis Ende 2026 hat die CEO gesagt, sie möchte 1 Million bezahlte Fahrten pro Woche haben. Das ist wirklich extrem viel, weil da reden wir dann von 52 Millionen Fahrten im Jahr, eigentlich kannst du sagen. Das ist schon heftig. Und wie gesagt, also ich traue es mir nicht sagen, ob ich es probieren soll, aber ich glaube schon, weil rein dieser Komfortfaktor, wenn du drin sitzt, vielleicht was arbeiten kannst, vielleicht einfach chillen kannst, so wie bei jedem Taxi, und das war 24/7 zu relativ guten Zeiten wahrscheinlich, also wurscht worden, und das preislich passt, glaube ich, dass ganz, ganz gut funktionieren würde. Und die nächsten Steps wären ja dann London und Tokio. Und das sind ja zwei Städte, die sehr kompliziert sind. London ist Linksfahrt. Tokio ist extrem starke Menschenaufkommen, Menschenmassen in den Straßen. Wenn das dort funktioniert, dann gibt es wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Städte, wo es schwieriger ist. Aber ja, spannend.
Ja, und ich denke mal auch, es wird einfach auch deswegen sicherer sein, weil so ein Computer einfach das oberste Ziel hat, dich sicher von A nach B zu bringen. Wenn du jetzt an Taxifahrten denkst, wie oft hast du es erlebt, dass der Taxifahrer ein bisschen schneller fährt, mal über die Ampel noch drüber fährt, weil er dich eben schnell an dein Ziel bringen möchte, damit er wieder die nächste Fahrt aufnehmen möchte. Also ich denke, dass auch das, also dass das Fahren in so einem Robotaxi vom Komfort, von der Sicherheit deutlich angenehmer, deutlich besser sein wird als in jedem anderen Taxi. Außer dass wirklich so einen Chauffeurservice, wo wirklich ein Fahrer drinnen sitzt, der eben nicht ein, zwei Ampeln überspringen muss, damit er quasi möglichst schnell den nächsten Fahrgast aufnehmen kann.
Und die fahren ja alle gleich und sind ja miteinander vernetzt und reden ja auch miteinander. Ne? Das heißt, das Thema Stau und so wird dann vielleicht gar nicht mal so relevant sein, weil halt ganz viel automatisiert. Ich meine, das darf man vergessen, wir sind noch nicht annähernd so weit, dass alles irgendwie vernetzt ist. Da sind wir schon nach 20 Jahren, haben wir noch Vorlaufzeit. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall schon spannend. Das wäre der zweite Part, sage ich mal, oder der zweite Kernfaktor, warum ich glaube, dass Google oder Alphabet zukünftig ganz relevant ist und interessant ist auch als Aktie, als Unternehmen. weil Waymo ist ja noch in Alphabet integriert. Das heißt, da sieht man noch nicht, was die eigentlich an Umsatz machen. Das kann man sich ein bisschen rausrechnen vielleicht, aber nicht mehr. Und wenn es theoretisch ausgegliedert werden würde als eigenes Unternehmen, dann würde man sehen. Aber wir werden es in dem Bereich da sehen. Aber bei 650.000 Fahrten pro Woche kommt da schon ein bisschen was zusammen, würde ich jetzt mal sagen, monetär. Kernpart 3, was ich noch interessant finde, ist MedTech, also KI-Diagnostik, zum Beispiel das Isomorph Labs. Die machen ganz Deep Research. Das heißt, da ist ganz deren Ziel ist, Medikamente oder Formeln zu entwickeln mit KI, also relativ schnell, um eben vielleicht dann Krebs oder sonstige Krankheiten zu heilen und diese Formeln nicht selbst zu produzieren dann, also die Medikamente, sondern weiterzugeben, zum Beispiel noch zu Novartis oder Eli Lilly oder sonstige Firmen, damit die das dann produzieren. Das wäre dann, das heißt, die verlangen dann nur Lizenzgebühren und die Novartis oder andere Unternehmen produzieren das dann Millionen, Milliardenfach. Und das ist auch etwas, was auch ganz interessant ist, weil wenn die mit KI, Deep Search oder wie auch immer die ganzen Tools dann heißen von Google, in kürzester Zeit alle möglichen Formeln durchspielen, um das Bestmögliche rauszuholen und dann entsteht dadurch ein Medikament, das vielleicht wirklich vielen Menschen helfen kann, wäre das super. Also super geil und echt ein cooler Einsatz von KI. Das heißt, ich glaube, dass KI uns in vielen Bereichen wirklich viel Fortschritt bringen wird und viel Positives bringen wird. Und der vierte Bereich, was ich auch noch ganz interessant finde, ist vielleicht für Europa nicht so relevant, aber Google oder Alphabet ist ja riesiger in Amerika. Google-Flüge kennst du, Matthias. Ja, genau. Auch die Zuhörer werden es wahrscheinlich kennen. Man kann ja dort günstige Flüge suchen. Die sucht dann in vielen verschiedenen Bereichen sucht er die Flüge und dann kann man auch direkt buchen. Das soll auch für Häuser, für Immobilien möglich sein in Zukunft, was dann ImmoScout und Zillow ist ein amerikanischer Anbieter, dann obsolet machen würde. Weil Zillow zum Beispiel, da kann man auf die Website gehen, dann gibt man dort ein, ich habe es mir extra angeschaut, und dann kannst du schauen, jetzt ich vorgeschaut, Kansas, kann man ein Haus kaufen für 140.000 US-Dollar und kann man vorher das ganze Haus anschauen mit allen Bildern, mit allen Fakten dazu, also schön aufgeschlüsselt, perfekt. Also ich hätte das so bei ImmoScout oder andere noch nicht so gesehen, finde ich sehr ansprechend. Und das wäre zum Beispiel dann Google oder das wird über Google funktionieren. Das heißt, ich gebe dann zum Beispiel bei Google ein, ich möchte ein Haus in Kärnten kaufen mit der und der großen, mit der und der Größe, mit Pool, mit Haus, mit einem Weg von 10 Minuten zum nächsten Spar. Und der sucht mir das dann raus, gibt mir dann ein paar Vorschläge. Und ich kann es dann direkt bei Google via Kalender einen Termin ausmachen mit dem Makler, also direkt Google-Kalender und kann dann auch über Google das Haus kaufen, wenn es dann das alles passt. Und angeblich hat Google jetzt schon über 100 Millionen Häuser drin, Häuser und Wohnungen, die Daten dazu, die richtig gut sind. Also soll dann so funktionieren wie Google Flüge. Und das finde ich auch ganz interessant, das ist so die Disruption in der Immobilienbranche, weil warum brauche ich da noch ImmoScout oder andere, wenn Google das macht? Und das macht Google in verschiedenen Bereichen. Man kann jetzt sagen, oh, das ist sehr viel Macht für einen Konzern oder man kann sagen, daraus entstehen wieder neue Innovationen, neue Unternehmen und man kann überall mit profitieren. Das ist so sind meine vier Key-Punkte, warum ich glaube, dass Alphabet in den nächsten Jahren wirklich spannend sein wird. Und ich, wie gesagt, ich bin darin investiert. Es ist keine Empfehlung für keinen von euch. Ihr müsst natürlich immer selber entscheiden. Aber ich finde es für mich spannend, als Wette, ist vielleicht ein falsche Wort, aber als Wette für die Zukunft, für die KI-Zukunft, für das mögliche Wachstum, weil es halt einfach viele Faktoren sind, die da mitspielen. So, zu wie lange ausgeholt, Matthias, jetzt darfst du deine Idee bringen.
Ja, also ich finde, was man da vielleicht noch ergänzen könnte, ist ja auch sowas, oder mal sowas in den Raum zu stellen. Ich weiß nicht, ob die Leute oder unsere Zuhörer schon mal davon gehört haben, aber vielleicht klingelt ja was, wenn ich sage Standard Oil Company. Klingelt das bitte? Ich glaube schon, Philipp lacht, ja. Das war so, das war einer der, kennst du, oder? Das war einer der größten Ölförderer in Amerika. Die haben quasi 90% des amerikanischen Markts ausgemacht. Ja, und dann ist halt das Kartellamt gekommen und hat gesagt, hey Leute, wir müssen euch aufteilen, weil ihr seid zu mächtig. Ihr könnt über alles Mögliche eigentlich entscheiden. Und aus diesem einen Unternehmen, Standard Oil Company, wurden 34 unabhängige Unternehmen. Also komplett crazy. Also zum Beispiel Firmen wie ExxonMobil entstanden daraus, Chevron, BP, Amoco kennt man eher weniger und eben, wie gesagt, noch 31 weitere Unternehmen. Das heißt, wenn jetzt so eine Zerschlagung mit Google oder mit Alphabet oder also Alphabet, Amazon, mit welchen Unternehmen auch immer passiert, was passiert jetzt dann für uns als Aktionäre? Naja, wir bekommen dann in unser Depot einfach die Aktien der anderen Unternehmen eingebucht. Und das könnte eben genauso mit Unternehmen passieren wie Amazon. Da gibt es ja auch schon seit Jahren so diesen Gedanke, ob nicht die einzelnen Sparten ausgegliedert werden, weil die Unternehmen wären ja alleinstehend teilweise mehr wert als in diesem Konglomerat zusammen. Also Amazon, wenn sie jetzt AWS ausgliedern würden, hätte man ein super profitables Tech-Unternehmen. Und aktuell ist ja Amazon, was so diesen Global Index Classification Standard angeht, nicht als Tech-Unternehmen eingereicht, also gilt ja nicht als Tech, sondern Amazon ist ja, glaube ich, immer noch im Handel, glaube ich, Philipp. Vielleicht kannst du das kurz nachschauen.
Schaue ich nach.
Amazon und Google ist ja, sind nicht als Tech-Unternehmen gewertet. Und bei Alphabet dasselbe, auch hier gibt es hunderte Unternehmen, die man im Prinzip ausgliedern könnte. Schauen wir mal ab, wann oder ob sich irgendwann einmal das Kartellamt meldet. Genau, und was man zum Thema Google, unterbrich mich einfach, Philipp, wenn du es herausgefunden hast, dankeschön. Und was man zum Thema Google auch noch sagt, oder was ich zum Thema Google anmerken möchte, ist, dass Alphabet aktuell mit einem KGV von, ich glaube, es sind über 30. Also laut Aktienfinder ist auf jeden Fall die Alphabet-Aktie aktuell mit ca. 30% überbewertet und ist jetzt kein Schnäppchen. Also mit einem KGV von laut der Trade Republic App zum heutigen Tag über 30 ist das Unternehmen wirklich nicht billig. Also da muss man auch wirklich liefern, damit die Aktie weiterhin auf einem moderaten Niveau steigen kann. Wie gesagt, aktuell, laut den Zahlen, die uns heute vorliegen, ist die Aktie in meinen Augen nicht billig. Die ganzen Fantasien, was das Thema KI angeht, was das Thema eventuelle Abspaltungen angeht, was das Thema Waymo angeht und so weiter und so fort, das sind in meinen Augen alles Zukunftsfantasien. Da, wenn man sich daran beteiligen möchte, schön, ja, muss man das zum Kurs oder zu einem KGV von 31 tun? Weiß ich nicht. Am besten, wie gesagt, wie immer, meine Meinung, der breit gestreute Aktienfonds, weil dann profitiert man automatisch mit, ganz egal zu welchem Kurs. Aber ja, mein Top-Pick für das nächste Jahr wäre eben nicht Alphabet. Ich hätte mich da für ein anderes Unternehmen entschieden, weil mir einfach generell die Bewertungen da zu hoch sind, zu sehr in den Himmel geschossen sind. Und ich bin ja sowieso nicht der Einzelaktientyp, wie man vielleicht schon aus dem einen oder anderen Podcast mitbekommen hat, sondern ich schaue mir sehr viel lieber so Fallen Angels an, wenn man so möchte. Und auch da möchte ich dazu sagen, ich habe die Aktie nicht im Depot, ich empfehle sie niemandem zu kaufen, sondern ich habe das jetzt einfach nur wirklich deshalb mitgebracht, weil mich der Philipp darum gebeten hat, so ein kleines Musterbeispiel mitzubringen. Und ja, was schaue ich mir an, wenn ich mir eben nicht Tech anschaue? Ich schaue mir an, welche Unternehmen so ein bisschen vom Radar weg sind. Also auf was schauen Investoren aktuell nicht? Und da ist mir unter anderem die deutsche Automobilbranche eingefallen. Und ich glaube, das ist ein Thema oder das ist eine Branche, auf die schauen viele Leute aktuell nicht. Und zwei Aktien sind mir da eben ganz besonders ins Auge gestochen. Einmal ist es BMW und einmal ist es die Aktie von Mercedes-Benz. BMW aktuell ein KGV von 8, Mercedes-Benz aktuell ein KGV von noch unter 10. Vielleicht auch mal der Hinweis, was bedeutet denn KGV eigentlich? Das ist das Kursgewinnverhältnis, also mit dem wievielfachen Unternehmensgewinn ist ein Unternehmen bewertet. Und wenn Google halt aktuell mit einem KGV von 30 bewertet ist, also die nächsten 30 Jahresgewinne, das ist das, was du heute für die Aktie zahlst, dann ja, muss sich Google sehr anstrengen. Und während dann so Unternehmen wie BMW oder Mercedes noch mit einem KGV von unter 10 bewertet sind, die haben halt quasi unter Anführungszeichen, die müssen nur den Gewinn jetzt noch ein paar Jahre halten und tun sich dann ein bisschen leichter. Aber natürlich ist auch das kein Garant dafür, dass die Aktien steigen in Zukunft, weil wir alle wissen, die deutsche Automobilbranche ist massiv in der Krise, weil der Wettbewerb aus China so stark ist, weil chinesische Autobauer wirklich gute Qualität liefern und auch heute in Europa, auf der ganzen Welt schon sehr, sehr stark sind. Und man kennt es, die deutschen Autobauer verlieren Marktwerte. VW oder nicht VW, VW war es nicht, aber irgendein europäisches Unternehmen hat sich, glaube ich, aus dem chinesischen Markt letztes Jahr zurückgezogen. Und auch VW schwächelt im chinesischen Markt. Das heißt, das sind alles keine guten Vorzeichen für die deutsche Automobilindustrie. Und dennoch kann eben genau das ein Grund sein, warum man sich quasi jetzt hier positionieren könnte. Aber auch da, wie gesagt, ich würde das nicht machen, weil, wie gesagt, mir wäre mein Geld darum zu schade. Aber wenn man in der Automobilbranche arbeitet, wenn man vielleicht sogar bei Mercedes arbeitet, bei BMW, bei einem Zulieferer und so ein bisschen einen besseren Einblick in die Branche hat, warum nicht auch dann eben Einzelinvestments tätigen? Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall nicht meine Meinung und würde ich auch niemandem empfehlen. Aber ich fand es halt spannend, diesen Ansatz mal herzunehmen. Welche Unternehmen sind gerade nicht am Radar? Vor allem, warum sind sie nicht am Radar? Was sind so die Risiken? Weil eines der Risiken waren ja auch so Managemententscheidungen. Es war ja ein CEO drinnen, der gesagt hat, Mercedes soll reiner Luxushersteller werden. Ende 2025 hat sich dann gezeigt, die Strategie, an der wird nicht länger festgehalten und man kehrt jetzt zurück zur Automarke für alle. Ja, man machte quasi eine 180-Grad-Wendung, einfach um gegen diese chinesische Konkurrenz, um einfach da zu überleben und wirklich überleben, weil nur weil eine Marke schon sehr lange besteht, heißt nicht, dass es diese auch noch in Zukunft geben wird. Die Aktie von Mercedes oder auch von BMW, warum fliegen die so ein bisschen unterm Radar? Natürlich diese China-Angst, man hat Sorge, dass man den Anschluss verliert, weil eben die Chinesen beim Thema Software vor allem so weit vorne sind. Dann auch der Margendruck natürlich, ist jetzt auch nicht wirklich ein Grund für ein Investment in die Automobilindustrie. Da muss man schon wirklich froh sein, wenn man einen mittleren einstelligen Prozentbereich verdient. Und ja, natürlich auch das Thema mit der Regulatorik. Dieses Zickzack zwischen Verbrenner aus, Verbrenner nicht aus. Jetzt haben sie sich ja geeinigt, Verbrenner nicht aus. Auch das ist jetzt nicht wirklich förderlich für so einen Aktienkurs. Das heißt, wir haben extrem viele Risikofaktoren. Wir haben Unsicherheit. Wir haben teilweise Bad News. Also am Ende des Tages, all das, was wir eigentlich als vor allem Value-Investoren eigentlich lieben müssten. Und genau das macht es eben für mich bei dieser Aktie spannend. Ich werde sie beobachten von der Seitenlinie. Ich werde kein eigenes Geld reinschießen. Am Ende des Jahres bin ich gespannt, Philipp. Ich würde sagen, wir nennen das Duell einfach Alphabet gegen Mercedes und schauen uns dann in einem Jahr an, was dabei rausgekommen ist.
Bin ich gespannt, ja. Echt interessant. Also hätte nicht gedacht, dass du die deutsche Automobilbranche nimmst. Hätte eher nach China getippt oder sowas, weil du es eh schon angesprochen hast. Lustigerweise habe ich schon ein paar Mal gehört, dass die Software von China nicht so gut sein soll, schon gar nicht am europäischen Markt. Aber weil halt einfach die noch nicht so wirklich für den europäischen Markt gemacht ist in verschiedenen Bereichen. Aber ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren auf jeden Fall ändern wird, weil die werden schon ein gutes Ding bringen, weil sie ja natürlich in Europa Fuß fassen wollen. Du willst nur sagen?
Ja, allein. Also mach mal eine Probefahrt in einem BYD, egal in welchen. Mit dem Seal ist halt mega geil. Und drücke mal herum, teste aus, was das Auto dir bietet. Und am Ende des Tages ist das, was wir heute als Auto verstehen, ein ganz ein anderes Verständnis vom Auto als das, was quasi Chinesen vom Auto verstehen. Und es ist einfach, als würdest, wenn du dich nach der Probefahrt mit so einem BYD wieder in deinen Verbrenner setzt, den Schlüssel umdrehst, wenn du noch einen Schlüssel hast oder auf den Knopf drückst und du dann dieses Ruckeln hörst, diese Bewegung, was das Auto macht, dann glaubst du einfach, du bist jetzt in der Steinzeit und musst jetzt quasi mit den Füßen das Auto anlaufen.
Mit dem Fritz Feuerstein, ne?
Ganz genau. Ich persönlich finde es einfach pervers, was da für Welten ein Unterschied ist. Und wenn, ja, und komplett crazy. Muss man einfach erlebt haben, kann man nicht beschreiben. Und dementsprechend, ich sollte wahrscheinlich auch mal so eine Probefahrt machen mit so einem E-Mercedes oder E-BMW, um da mal einen direkten Vergleich zu haben. Aber es ist auf jeden Fall krass, was da bei so einem BYD alles möglich ist. Und vor allem, was du für dein Geld bekommst. Sitzheizung, Sitzlüftung, dann die ganzen Bildschirme, dann das Dach oben. Also dieses,
Panoramadach oder
ja,
sowas?
Ja, genau, Panoramadach. Dann die Sitze, die Verarbeitung, alles. Also es ist einfach dieses Gesamtpaket und der Preis. Weil wo kriegst du für knapp 40.000 Euro ein E-Auto?
Hightech-Gerät, ne?
Hightech, absolut. Ja, wenn nicht von einem chinesischen Hersteller.
Also was ich gesehen habe, ich habe ein, zwei Videos schon gesehen, das war richtig geil. Da ist, ich weiß nicht, der S-Klasse und irgendein anderer X-Klasse oder die hochtechnologischen Mercedes-BMW-Autos von den Herstellern gegenüber an BYD hochtechnologischen Fahrzeug. Und da ist dann über so Temposchwellen gefahren. Und obwohl die Federung bei den Mercedes, BMW etc. gut ist und so weiter, hast du trotzdem dieses Schwanken gehabt, ne? Und der BYD ist BYD oder ich weiß nicht, ob es ein BYD war oder Xiaomi, ich weiß nicht genau, die sind einfach gerade drüber gefahren. Das hat so ausgeglichen, dieses adaptive Fahrwerk oder was auch immer. Also das war irre. Und wenn sie das so reinbringen und ich mir denke, warum kriegen das die Deutschen nicht zusammen? Was ist denn da los? Gell? Die sind das halt. Das ist ja die Industrie in Deutschland, ne? Warum kriegen die das nicht hin? Da habe ich mir schon gedacht, bist du deppert? Also das wäre schon geil, wenn du über die Temposchwellen drüber fährst und das Auto eigentlich gar nichts macht, weil es alles abgefedert wird oder alles absorbiert wird. Das ist schon krass. Also wenn sie das so unterbringen, irre.
Voll. Also wenn du Innovation erleben möchtest, musst du eigentlich nach Shenzhen fliegen oder irgendwo Dubai fliegen und einmal schauen, was da eigentlich heute schon alles ist, wovon wir noch hier in Österreich Jahre entfernt sind.
Hast gesagt, ja, also da bin ich schon echt gespannt. Ich hätte noch einen zweiten mit, zweite wäre OMV, nachdem wir aber schon sehr fortgeschritten sind in der Zeit und noch die Community-Frage mit reinnehmen wollen, würde ich das aufs nächste Mal verschieben, weil es auch ganz ein wichtiges Thema ist. Ich würde mir einfach nochmal einen Forecast machen, nachdem wir nächste Woche gern einen Rückblick und einen Forecast machen, glaube ich, dass das Thema auch noch gut reinpasst. Also nächstes Mal nehme ich noch meinen zweiten Pick mit, nämlich die OMV, Chemie- und Dividendenkraftpaket, sage ich es einmal, weil es ganz spannend ist, habe ich auch im Depot, also nur schon vorab einmal, aber auch ein spannender Pick und da werde ich auch nochmal kurz erzählen, warum und wieso ich glaube, dass das 2026 gut funktionieren kann, aber auch zukünftig gut funktionieren wird.
Da bin ich sehr gespannt, weil die habe ich auch im Depot und das ist auch ein super Ding für alle unsere Zuhörer, dass sie auch nächste Woche wieder einschalten.
Genau so ist es. Gehen wir zum Community-Blog, damit wir da dann bald einmal fertig werden. Und zwar die Frage ist gestellt worden, soll man 2026 überhaupt noch mit dem Investieren starten? Es ist ja jetzt alles schon so hoch. Du hast vorher gesagt, das KGV von Alphabet mal 30 oder halt 30 für 30 Jahre. Deswegen die Frage ganz wichtig, soll ich überhaupt noch anfangen 2026 oder ist eh schon alles zu hoch und ich soll abwarten auf den nächsten Crash? Matthias, was ist da was sprudelt da aus dir dann gleich raus?
Ja, meine Universalantwort. Da brauche ich nur noch auf Play drücken und dann wird schon abgespielt. Natürlich lohnt es sich auch heute noch mit dem Investieren zu starten. Warum? Ganz einfach, du hast jetzt nicht heute 100.000 Euro in den Markt, sondern du startest klein. Wahrscheinlich startest du mit so einem 50-Euro-Sparplan, 100-Euro-Sparplan, maximal 150 wahrscheinlich am Anfang und das Monat für Monat für Monat. Und wenn du jetzt einen 100-Euro-Sparplan startest, hast du am Ende des Jahres 1.200 Euro investiert. So, selbst wenn jetzt ein Crash kommt und 50% der Wert deines Geldes weniger wird, ja, so what? Du wirst im Laufe deines Lebens noch mehrere Zehntausende Euro investieren. Ob du heute mit 1.000 Euro oder ob du in diesem Jahr die ersten 1.000 Euro, ob es da mal einen Crash gibt mit 50%, mit 30%, ist komplett wurscht, weil du einfach im Laufe deines Lebens noch so viel mehr Geld anlegen wirst, dass all das, was du heute machst, eigentlich komplett egal ist und dass du dir eigentlich, was das Thema Kurs angeht, einen Crash wünschen müsstest und ja, einfach machen. Also es lohnt sich immer. weil wir sehen ja auch selbst, wie innovativ quasi die Welt ist, wie vernetzt wir sind, wo es Innovation gibt, dass wir immer bessere Produkte haben wollen, dass wir von der Qualität immer besser werden wollen. Weil auch ein gutes Beispiel, wir geben uns wahrscheinlich jetzt nicht mehr mit einem Handy zufrieden, das vor 20 Jahren herausgekommen ist. Wobei so ein Nokia, wie heißt das, 3310, wäre wahrscheinlich aus nostalgischen Gründen ein Hingucker. Aber ich glaube nicht, dass wir mit der Qualität des Mikrofons, der Lautsprecher zufrieden wären, dass wir damit telefonieren würden. Vielleicht ein paar wenige Leute, aber jetzt sicher nicht die breite Masse. Und von dem her kann man sich eigentlich ziemlich entspannt zurücklegen als Investor und davon ausgehen, dass der Großteil der Menschen auf der Welt darf ihr Allermöglichstes tun, dass unser Leben morgen angenehmer ist als heute. Und mit diesem Gedanken, dass die Menschen aufstehen und irgendwas verbessern möchten, kann man eigentlich als Aktionär oder kann ich zumindest als Aktionär ziemlich gut schlafen.
Und was man nicht vergessen darf, wenn man eben, so wie du gesagt hast, mit dem Investieren startet, mit dem Sparplan breit gestreut weltweit, ist man auch immer bei den neuesten Innovationen mit dabei, sprich KI, sprich was auch immer noch kommen wird, vielleicht Quantencomputing etc. Das heißt, man ist immer mit dabei, ohne dass man irgendwas dafür tun muss, außer den Sparplan einzurichten. Und man muss sich nicht drum kümmern, was ist jetzt gerade das next big thing in der Welt, sondern man ist immer dabei, weil die Unternehmen, die morgen auch noch da sein müssen oder wollen, die werden sich darum kümmern. Die werden sich darum kümmern, die müssen morgen auch noch da sein, um eben die Innovation mitzunehmen. Umgekehrt, sie müssen die Innovation nutzen, um morgen noch da zu sein. In diesem Sinne macht es auf jeden Fall Sinn, dass man mit dem Investieren startet, auch noch 2026.
Und wir werden morgen auch noch da sein.
Genau, wir werden morgen auch noch da sein. In diesem Sinne, danke für deine Zeit, Matthias. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Absolut. Nächste Woche mit den Highlights 2025, mit den Predictions von der Saxo Bank. Da freue ich mich schon besonders drauf. Und natürlich den Top- und Flop-Aktien aus dem Jahr 2025. Philipp, bis bald. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute da mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.